meiner Arbeit als Lektorin war, der schöne Teil war, dass ich mir Titel ausdenken konnte und Mitarbeiter suchen konnte. Der langweilige Teil war dann am Ende Korrekturlesen und sowas. Das war noch nicht gerade meins. Und das Schöne war, wenn die Bücher dann erschienen und entsprechend auch auf Resonanz stießen. Ich bin ja im Reklamverlag gewesen und das war ein Verlag, die Älteren wissen das, der also auch viel mutige Bücher veröffentlicht hat. Das lag an der Person des Verlagsleiters, darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Es war dort ein Klima, in dem man manches wagen konnte. Es waren auch einige gefallene Engel, haben wir immer gesagt, dort versammelt als Lektoren, ein ehemaliger Assistent von Ernst Bloch, ein ehemaliger Assistent von Hans Meyer. Ich war 57 aus dem Schuldienst fristlos entlassen aus politischen Gründen. Also wir verstanden uns da sehr gut. Aber natürlich gab es auch wie immer da Kollegen, die also die Fahne der Partei hochhielten. Klar, aber es war ein gutes Übereinkommen. Und wenn ich also jetzt befragt werde, was ich in 89 getan habe, ich habe eigentlich nicht viel was anderes getan, als ich schon die Jahre vorher getan habe. Denn ich finde es also sehr kurz gefasst, wenn man jetzt immer so das darstellt, als ob 89 da etwas ganz Neues entstanden wäre. Wenn ich zurückdenke, für mich hat eigentlich ich lasse den Begriff weg, ich weiß auch nicht, wie man das nennt, also das, was dann 89 zur Perfektion gekommen ist, hat eigentlich für mich und meine Freunde und unser aller Meinung schon 68 begonnen. Seit der Niederschlagung des Aufstandes in der CSSR, wo wir auch persönlich viele Freunde hatten und wo wir also sehr mitgelebt und mitgelitten haben, ist ja eigentlich nie wieder richtig Ruhe im Karton gewesen. Da hat es ja immer wieder, also für uns, die wir Oppositionelle waren, Lichtblicke gegeben. Da gab es also nach dem Einmarsch der Warschauer Pakt-Truppen in der CSSR, wurden natürlich die Kulturschaffenden um ihre Meinung gefragt. Die sollten sie veröffentlichen, die sollte in der Zeitung und im Funk veröffentlicht werden. Ich habe damals gesagt, ich habe gute Freunde in der CSSR. Ich sage ihnen, was ich dazu denke, aber das werden sie sowieso nicht veröffentlichen. Das lassen wir lieber sein. Und daraufhin habe ich dann eine Abmahnung gekriegt, das ist klar. Dann kam die Ausbürgerung von Biermann. Dann kamen die Friedensdekaden ab 80, wo wir also auch schon mit schlotternden Knien im November losgezogen sind, von einer Kirche zur nächsten und also für den Frieden gebetet und uns eingesetzt haben. Dann kam die Aktion Schwerter zu Pflugscharen, wo wir sehr mitgedacht und mitgelitten haben. Dann, also es ist ja eigentlich immer etwas gewesen, was aufmüpfig war und was uns gefreut hat, wo wir uns mehr oder weniger engagiert haben. Es kam zum Beispiel 83 die Fahrraddemonstration durch die Buna-Werke. Das waren also nun die ersten Äußerungen der Umweltschützer, die da Kritik übten an dem, was da war. Und dann war 87 der Olof Palme Friedensmarsch, wo das erste Mal auch Vertreter der Kirchen mit teilnehmen durften, das also nicht nur vom Staat vereinnahmt war. Und dann seit 85, seit es in der Sowjetunion Gorbatschow gab und seine beiden Stichworte Glasnost und Perestroika, da haben wir ja alle gehofft, also nun, wenn das dort möglich ist, nun wird es bei uns auch anders werden. Das war also wirklich ein Prozess, ich wiederhole mich, von 68 bis 89, wo wir dann verstärkt auf die Straße gegangen sind.
Sie haben es gesagt, für Sie ein langer Prozess und gar nicht das, was man heutzutage in der öffentlichen Wahrnehmung immer bloß noch so sieht, so wie es im Fernsehen ganz oft transportiert wird, dass das so ganz stark nur verengt wird auf diese Zeit von 1985 bis 1990, angefangen dann 89 mit den Wahlen, die es gab, wo klar war, dass es dort Wahlbetrug gegeben hat. Meine Frage ganz kurz nochmal an Sie, Sie haben gesagt 1957 aus dem Schuldienst entlassen, das ging ja nicht nur Ihnen so, es waren ja viele, die irgendwie der DDR oppositionell eingestellt waren in den 15, 16, 17, aber selbst noch in den 18 Jahren, die gerade im beruflichen Bereich immer Steine in den Weg gelegt gekriegt haben, vor der Schule geflogen sind, weil sie Sachen gemacht haben, die entweder dem Direktor oder der örtlichen Parteileitung nicht gefallen haben. Was war denn das bei Ihnen, dass Sie 1957 aus diesem Schuldienst heraus mussten? Und
ich möchte da zusagen, 56 war der große Aufstand in Polen und danach haben ja die Genossen den Klassenfeind hier im Lande gesucht. Das ist dann 57 das Jahr, wo Harich, wo Löst, wo Schmutzler verhaftet wurden. Und man hat also überall gesucht, wo der Klassenkampf sitzt. Ich bin leidenschaftlich gern Lehrerin gewesen, hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Schülern. Die offizielle Verlautbarung bei meiner fristlosen Entlassung heißt, wegen mangelnder Wissenschaftlichkeit meines Unterrichtes, was natürlich von dem Genossen aus gesehen logisch ist. Es gab ja nur eine Wissenschaft, das war der historische Materialismus. Und wer dem nicht frönte, war also wissenschaftlich nicht up to date. Und da bin ich also fristlos entlassen worden, habe mich dann sehr, sehr durchgeschlagen und bin aber dann, habe mich von unten aufgedient vom Kaffee kochen und sauber machen und dann Hilfskorrektor und Hilfssekretärin bin ich dann allmählich im Reklamverlag zur Lektorin geworden, weil man also dort weiterherzig festgestellt hat, dass ich eigentlich doch kein Klassenfan bin, dass ich bloß meinen eigenen Kopf habe.
Vielleicht ganz kurz, Lehrerin, was haben Sie, was war das Fach, was Sie da unterrichtet haben?
Also das Haupt- und das schlimmste Fach war Deutsch. Das ist natürlich das Ideologie, dieses am stärksten Ideologie belastete. Und da kam also vieles zum Ausdruck, was nicht passte. Da hat man dann also hinter meinem Rücken Abituraufsätze kontrolliert und so weiter. Also das war eine sehr schlimme Sache. Im Nachhinein sehe ich, es war logisch, dass ich damals, sonst wäre es später passiert, als ich im Schuldienst fliegen musste. Aber für mich war es sehr, sehr schmerzlich.
Sie haben erzählt, 68 war bei Ihnen eine Initialzündung, wahrscheinlich auch schon 56 mit dem, was in Warschau gewesen ist. 68 die Revolte in Prag, um es mal vielleicht so auszudrücken, war ja nicht eine rein osteuropäische, gab es ja so, in Paris waren die Leute auf der Straße, in der BRD, die Studenten haben versucht, etwas zu tun. Und für Sie war das ja ein sehr langer Prozess, dann von 68 oder eigentlich von davor bis 1989 in dieser Wende, dass Sie sich selber immer so als, darf ich Opposition sagen, ja, begriffen haben. Trotzdem haben Sie das Land nie verlassen. Sie sind hier geblieben. Was haben Sie denn so mit der DDR dann noch verbunden? Selbst wenn Sie so in der Opposition waren, Sie hatten ja sicherlich auch Vorstellungen von dem, so wie Sie das hier gerne gehabt hätten. Was haben Sie denn so verbunden in der
Zeit? Also ich wusste genau, und mein Mann ist an der Universität, dem ist die Dozentur aberkannt worden, aus politischen Gründen. Wir wussten genau, dass wir diese andere Gesellschaftsordnung nicht wollen. Wir wollten den Sozialismus hier reformieren, demokratisieren, vermenschlichen, aber das andere wollten wir nicht. Wir wären natürlich beide im Westen, hätten wir den berühmten C-Schein gekriegt und hätten eine gute Stelle gekriegt. Wollten wir nicht. Wir wollten hier das Land verändern oder die Gesellschaft verändern.
Welche Hoffnung haben Sie denn da noch gesehen? Also gerade so ab 85 ich erinnere mich auch noch, ich war sehr jung, dass man auf einmal so das Gefühl hatte, dass sich gerade Gorbatschow so im ZK halt durchsetzen konnte, auch gegenüber den alten Männern, was vielleicht daran lag, dass so Typen wie Gromyko mit umgeschwenkt sind und auf einmal gab es so etwas wie einen neuen Schwung. Und gerade von daher, wo man es am wenigsten erwartet hätte, aus der Sowjetunion mit so einem jungen Menschen, der im ZK auf einmal das Sagen hatte, was war das so für Sie? Was haben Sie da so gedacht 1985? Inwiefern, Sie haben ja schon gesagt, den Sozialismus menschlicher machen, humaner machen, reformieren. Wie hätte das denn aussehen sollen, Ihrer Meinung nach, Frau Fleischhauer?
Ja, also da kommen Sie auf eine schwierige Situation. Wir wussten genau, was wir nicht wollen, aber wir wussten nicht hundertprozentig, was wir wollen. Das ist leider so gewesen. Deswegen haben wir uns an den Prager Frühling und an seinem Programm sehr festgehalten. Das ist ein falsches Wort. Also das hat uns sehr beeindruckt und auch das, was in der Sowjetunion passiert ist. Wir wollten einen Sozialismus, aber eben einen demokratischen und einen menschlichen und einen gerechten und nicht diese Parteidoktrin. Und dafür sind wir dann auch 89 auf die Straße gegangen, weil man dachte, also wenn das in der Sowjetunion möglich ist, nun muss es doch ja auch möglich sein. Dass das so kurzlebig war in der Sowjetunion, wusste man ja damals noch nicht.
Das war für Sie ja auch, denke ich mal, ein längerer Prozess. Sie haben ja nicht 89 angefangen zu sagen, wir gehen jetzt hier auf die Straße, wir machen was. Sie haben ja diese Demos, soweit ich das weiß, falls ich mich jetzt irre, dann korrigieren Sie mich bitte sofort, hier mit von Anfang an ja in Halle organisiert?
Nicht organisiert, aber mitgegangen. Organisiert habe ich nicht.
mitgegangen, sozusagen. Es war ja so, dass das von Woche zu Woche halt mehr Leute geworden sind, dass am Anfang vielleicht so 1.000 Leute da gewesen sind. Beim zweiten Mal kamen dann schon, glaube ich, so 2.000 bis 3.000. Dann irgendwann waren es 10.000 und irgendwann nach 4 Wochen waren das recht viele. Sie sind dann aber, soweit ich das weiß, recht bald auf diese Demonstration nicht mehr gegangen. Was war denn der Grund dafür?
Am Anfang waren es nicht 100 oder 1.000, am Anfang waren es vielleicht 150 oder 200 und wir sind also wirklich mit schlotternden Knien. Ich weiß, ich war mal auf dem Markt und da war überall die Polizei und da habe ich dann einen starken Mann, von dem ich wusste, dass er auch meines Geistes war, habe ich gesagt, ach, nehmen Sie mich doch mit, ich habe so Angst, hier in die Kirche zu gehen. Das war alles eine große Einhelligkeit und wenn ich das noch einfügen darf, ich habe zweimal in meinem langen Leben erlebt, dass man auf der Straße Menschen fröhlich in die Augen blickt, stockfremden Menschen, weil man weiß, der meint dasselbe wie du. Das war einmal am 17. Juni 1953 in Leipzig, war ich damals noch da, guckte man, ging man aufrecht und freute sich, wenn einem jemand entgegenkam, der einen freundlich anlachte. Und das war nochmal 89. Dann aber Anfang Dezember, da kam ein ganz neues Klientel mit zu den Demonstrationen. Das waren junge, kräftige Männer, die erstaunlicherweise eine ganze Menge schwarz-rot-goldener Fahnen hatten. Woher die sie immer gehabt haben, weiß ich nicht, aber das war verdächtig. Und die riefen nun nicht mehr, wir sind das Volk, wir bleiben hier und so weiter, sondern die riefen, Deutschland einig, Vaterland. Und da sind wir nicht mehr mitgegangen, weil wir das, war eine Utopie sicher, wir wollten das nicht, wir wollten eine reformierte DDR, aber nicht ein Deutschland einig, Vaterland, weil wir die kapitalistische Wirtschaftsordnung nicht wollten.
Sie haben schon gesagt, dass es Anfang Dezember dann recht bald diesen Schwung so auf den Demos gab. Ein Grund, denke ich mal, für diese Demonstration, die es in der DDR gegeben hat, war ja auch, dass viele Leute gerade ab Mai 89 und dann ganz massiv über die Botschaften in Prag, die Botschaft in Warschau, dann über Ungarn das Land verlassen haben, sozusagen die, ja, alle Leute, die irgendwie vorher vielleicht einfach so mitgeschwommen sind, haben dann die Gelegenheit genutzt und sind sozusagen rübergemacht, um es einfach zu sagen, was haben Sie denn so gedacht, als sozusagen, ja, so dieser Spruch umging, der Letzte macht das Licht aus in der DDR. Wie haben Sie denn diesen Leuten gegenübergestanden, die dann so recht spät dann irgendwie doch noch dachten, 89, hier, das wird nichts mehr mit der DDR, ich verlasse jetzt mal das Land?
Da waren wir sehr traurig, weil wir immer für uns und mit unseren Freunden zusammen die Maxime gehabt haben, wir bleiben hier, wir wollen dieses Land verändern. Wir wollen nicht dem Wohlstand nach, und ich meine, ich glaube, da bin ich richtig, das waren ja doch zum großen Teil nicht Flüchtlinge, wie sie sich genannt haben, die aus ideologischen Gründen hier weggegangen sind oder weil ihnen die ideologische Enge hier so bedrückend war, sondern das waren Menschen, die den westlichen Wohlstand wollten, und das wollten wir nicht.
Sie haben schon gesagt, Sie wollten den westlichen Wohlstand nicht. Waren ja, hatten Glück, dass Reklam viele Leute so wie Sie, die so ähnlich dachten wie Sie, sozusagen beschäftigt hat, Ihnen eine Chance gegeben hat, jahrelang bei Reklam gewesen, viele Bücher herausgebracht. Haben Sie denn, als so klar war vielleicht 1989 im Dezember, dass man mehr oder weniger verloren hat mit den Idealen, die Sie vielleicht hatten, weil halt diese vielen jungen Männer kamen und es auf einmal dann blitzartig oder recht schnell auf so einen Schwenk kam, dass es eine Wiedervereinigung geben muss, dann mit den nachfolgenden Verhandlungen, diese 2+4 Verhandlungen, wo dann eigentlich schon alle Messen gesungen waren. Haben Sie da auch eine Chance für sich drin gesehen oder was haben Sie da gedacht?
Wir haben dann im Laufe des Jahres 90 resigniert, aber zunächst einmal, ich erinnere an den zentralen runden Tisch in Berlin, der jeden Montag übers Fernsehen ausgesendet wurde. Das waren für uns doch noch Zeichen. Ach, vielleicht geht's doch noch, dass es in diesem Lande eine eigenständige Entwicklung gibt. Also heute kann man natürlich uns auslachen, aber wir haben so gedacht.
Ist ja dann leider nicht so gekommen. Falls es das doch gegeben hätte, wir jetzt die Möglichkeit hätten, die Zeit sozusagen zurückzudrehen auf den Januar 1990, Dezember 89. Ich frage nochmal ganz explizit, wie hätten Sie sich denn das gewünscht? Also so eine reformierte DDR mit menschlicherem Antlitz, als es bis dato war, wie hätte denn das aussehen können zu der Zeit? Ich meine, es war ja das ZK, was es gab, die alten Männer, die hier das Sagen hatten, die waren ja doch schon alle, ja, in Moskau mehr oder weniger geprägt und kamen so aus so einer stalinistischen Schule. Also wie hätte man das vielleicht noch reformieren können?
Ja, aber inzwischen waren ja doch eben demokratische Kräfte groß geworden. Ich meine, die alten Männer aus dem ZK, die waren ja dann seit Anfang 90, waren die ja sozusagen von der Bildfläche verschwunden. Aber es gab das Neue Forum, es gab die Demokratie Jetzt und so weiter und so fort. Und also wir haben lange gedacht, das, was am runden Tisch passiert, dass Politiker und Bürgervertreter, also Vertreter von bürgerlichen Richtungen oder auch Visionen, dass die das in die Hand nehmen könnten. Aber ich sage ja, das ist illusionär gewesen, denn das Geld hat es damals auch schon gemacht und das Geld macht es heute und das ist sehr, sehr traurig. Aber ich möchte nicht enden mit Traurigkeit. Jetzt erstmal ist es eine schlimme Situation. Ich brauche nicht an die gegenwärtige wirtschaftliche Lage zu erinnern. Ich meine, das hätte man früher schon bei Karl Marx und so weiter vorlesen können. Ich bin kein Marxist. Aber ich bin guter Hoffnung, dass es immer weiter und immer wieder Kräfte geben wird, die dies ablehnen und versuchen, etwas anderes auf die Beine zu bringen. Es wird dauern, ich bin eine uralte Frau, ich erlebe das nicht mehr. Aber ich werde ins Grab gehen mit der Hoffnung, dass es irgendwann mal sich das Demokratische, das Menschliche, das Gerechte durchsetzen wird. Mehr oder weniger hilflose Versuche vielleicht, aber es gibt sie und es wird sie auch weitergeben, davon bin ich überzeugt.
Das finde ich eine sehr schöne Einschätzung, dass Sie das sagen, dass immer noch gerade vielleicht in Ihrem Alter sozusagen junge Leute den Weg gehen und versuchen, in die Gesellschaft hineinzuwirken, vielleicht die Gesellschaft derart zu ändern, dass wir halt nicht mehr auf Gedeih und Verderb so einem ja doch immer brutaler werdenden, wiedererstarkenden Kapitalismus gegenüberstehen, in der die Maxime der Profit ist und der Mensch so gut wie gar nichts mehr zählt. Ich rede jetzt so weniger von der BRD, sondern eher global. Aber das sind ja auch Freiräume, die sich junge Leute heute schaffen. Also so wie hier bei Korax ist ein Freiraum, den man sich halt nimmt, der auch erkämpft werden muss, so wie er früher in der DDR auch erkämpft werden musste. Es wird eben ja wenig was geschenkt. Und Sie hatten ja mit Ihrem Verlag bei Reklam schon für sich so einen kleinen Freiraum innerhalb der DDR, in dem Sie sich fernab von dem bewegen konnte, was jetzt immer so Diktatur genannt wird.
Naja, so eindeutig ist das nicht. Wir haben, ich habe das neulich mal verglichen, wir haben Kompensationsgeschäfte gemacht. Wie im Gemüseladen nimmst du Weißkraut, kriegst du auch Äpfel. So war das auch bei uns. Man musste immer mal einen richtig sattelfesten Titel machen, damit die Genossen beim Kultusministerium erstmal wieder beruhigt waren. Und dann konnte man, wir haben immer gesagt, wir arbeiten auf Partisanenmanier, wir versuchen es nochmal und nochmal und nochmal und nach einem Jahr nochmal. Also es war nicht so, dass wir dort machen konnten, was wir wollten. Auch ideologiefrei waren wir dort nicht. Aber wir haben, ich wiederhole mich, auf Partisanenmanier und nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen vom philosophischen Lektorat, vom germanistischen Lektorat und so weiter. Wir haben versucht, eben das eine oder andere listig durchzubringen. Und ich denke, so wird es auch weitergehen.
Das sind ja Freiräume, die Sie genutzt haben, sozusagen, von denen ja viele sagen, sowas hätte es in der DDR ja gar nicht gegeben. Aber der Freiraum war ja für Sie da gewesen. Was waren denn sonst so Ihre Freiräume in dieser Zeit? Wie haben Sie und Ihr Mann sich sozusagen, einfach, um es mal sozusagen, gelebt in der DDR? Wo haben Sie sich den Freiraum sonst noch genommen?
Wir hatten gute Freunde, mit denen wir eines Sinnes waren. In einem Fall hat sich herausgestellt hinterher, dass er bei der Stasi war, aber das haben wir damals nicht geahnt. Wir hatten gute Freunde und das war ja in dieser Zeit sehr wichtig, dass man sich aneinander festhielt oder miteinander in Übereinstimmung lebte. Wir haben sehr viel musiziert, wir sind auch in der Kirche engagiert gewesen, wir sind sehr viel draußen gewesen in der Natur und uns hat das Materielle nicht belastet. Also die Mangelwirtschaft, das wusste man, dass es keine Bananen gab, wusste man auch, aber es gab Äpfel. Das hat uns nicht belastet. Belastet hat uns die ideologische Bevormundung und die Verlogenheit und dieses alles. Alles andere war für uns, wir sind nie über einen gebrauchten Trabanten rausgekommen, aber das war nicht schlimm. Der fuhr auch, wenn auch mit vielen Hindernissen.
Sie haben schon gesagt, Freunde waren sehr wichtig für Sie in dieser Zeit, um sich gegenseitig auch einen Halt zu geben. Wie hat sich das dann sozusagen, war ja für alle DDR-Bürger ein großer Umbruch. Und viele Freundschaften sind auseinandergegangen, viele Arbeitskollektive haben sich nie wieder gesehen, wo man früher viel zusammen gemacht hat, aus den Augen, aus dem Sinn. Wie war das für Sie so selbst? Wie hat sich das mit Ihren Freunden, das Verhältnis? Sie haben schon gesagt, der eine war bei der Stasi, was Sie vorher nicht mal geahnt haben, was man erst später gelesen hat. Wie hat sich das so weiterentwickelt in Ihrem Freundeskreis dann?
Das hat sich gelockert. Die Not ist nicht mehr so groß und es gibt auch dort jetzt Unterschiede. Also wir haben ehemalige Freunde, die sich also sehr über den Wohlstand freuen und den über alles schätzen und lieben und ein Auto nach dem anderen kaufen und Auslandsreisen machen. Also das hat sich etwas auseinander dividiert. Der Feind ist nicht mehr so klar. Der ist jetzt also, wie soll ich sagen, der ist einfach unheimlicher. Früher wussten wir genau, wenn wir ein Stichwort sagten, wussten wir, wer gemeint war. Jetzt ist das viel, viel schwieriger. Also das Stichwort kann nicht mehr heißen Banane oder Banker oder sowas. Das ist viel differenzierter. Und deswegen ist es auch jetzt schwieriger. Aber man braucht sie auch nicht mehr so nötig, weil man nicht mehr in einer so von außen bedrängten Situation ist. Also wir wussten genau, wenn die Gefahr bestünde, dass wir verhaftet werden sollten, was ja immer die Möglichkeit gab. Wir wussten, wo wir hätten unterkriechen müssen. Das müssen wir heute uns nicht mehr überlegen. Wir sind ja freie Bürger. Ganz freie.
Es gab mal einen Wirtschaftsökonom, den gibt es immer noch, Jörg Rösler, der meinte mal, dass die DDR schlicht und ergreifend pleite war und deswegen halt zugrunde gegangen ist. Das wird immer so, denke ich, sehr wenig mitgedacht, dass so vielleicht wirtschaftliche Hintergründe auch dafür gesprochen haben, dass sozusagen der ganze Ostblock als solches nicht mehr hat weiter existieren können. Selbst wenn man vielleicht gewollt hätte und vielleicht noch eine härtere oder andere Schiene gegangen sind. Und Sie haben diesen Umbruch mitgemacht. Sie haben eigentlich die DDR von der Pike auf miterlebt, von klein auf mitgemacht, sind mit der DDR groß geworden.
Ich war ein ganz frühes Mitglied der FDJ, ein ganz frühes Mitglied der CDU. Ich bin ganz aktiv 45, 46, 47 gewesen, bin aber dann sehr bald wieder ausgetreten.
Und das Ganze vielleicht jetzt mal ohne Bitterkeit, was war das so für Sie gewesen, diese 40 Jahre, die es halt gab, DDR?
Eine reiche Zeit. Keine idyllisch schöne, aber eine Zeit, in der man viel gelernt hat, viel erlebt hat, viel Schönes erlebt hat, viel Nasenstüber erlebt hat, aber eine Zeit, die doch viele innere Kräfte auch lebendig gemacht hat.
Wenn Sie jetzt nochmal die Zeit zurückdrehen könnten vielleicht, das ist sehr hypothetisch und das ist eigentlich auch keine sehr, sehr kluge und keine intelligente Frage, aber was würden Sie denn sozusagen, wenn Sie nochmal die Chance hätten, von Anfang an anders machen?
Glaube nichts.